Als nächstes haben wir den Hans-Jürgen Nossack zu Besuch, der, wie er mir gerade erzählt hat, sich beruflich damit beschäftigt, Arbeitsroboter zum Arbeiten zu kriegen. Aber hier geht es jetzt um Wissenschaft und Denken. Und da gibt es jetzt eine spannende Geschichte über das Barometer als Weltverschwörung oder so ähnlich. Und weitere Geschichten lassen sich auf seinem Blog nachlesen, wo sich da so allerlei schon angesammelt hat. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Ihr könnt mich alle verstehen?
Ja.
Also akustisch. Ob ihr mich inhaltlich versteht, werden wir am Ende des Vortrags sehen. In meinem Vortrag geht es über, ich habe das geschrieben, ich lese das mal ab, mache ich sonst eigentlich nicht, über Barometer, über Fehlinformationen, über Wahrnehmungsverzerrungen, über Kaninchenbauten und über Eierpikser. Ja, das passt alles zusammen. So, aber fangen wir mit den Eierpiksern an. So, die Legende besagt, dass es einen Plastikfabrikanten gab, der eine Fabrik hatte, die sah vielleicht ungefähr so aus, aber sein Umsatz sah leider ungefähr so aus. Das heißt, er war irgendwie kurz vor Konkurs. Er brauchte dringend ein neues Produkt. Er wusste überhaupt nicht, was er machen sollte, sonst kann er seine Firma einstampfen. Und eines Morgens hat seine Frau ihm ein Ei gebracht und das Ei war kaputt, weil es beim Kochen zerplatzt ist. Und er dachte sich so, das ist doch doof, da müssen wir irgendwas machen. Und während er so nachdachte über das Ei, was zerplatzt, kam er auf die Idee, warte mal, wenn man da ein Loch reinpiekst, dann hilft das doch bestimmt. Seine Frau meinte, Quatsch, kannst du vergessen, bringt nichts. Aber in ihm war die Idee für ein Produkt entstanden, für ein absolut geniales Produkt, und zwar den Eierpikser. Ja, so, als perfekte Produkt für einen Plastikfabrikanten. Ne? So, perfekt. Er hat natürlich sofort noch ein Patent angemeldet darauf, völlig klar, und hat das Ding in Massen produziert, hat eine Werbekampagne gemacht, die sagt, man muss die Eier anpieksen, sonst gehen sie kaputt. Die Leute haben das sofort gekauft, genau. So, und sein Umsatz, bam, skywalking, ging wieder nach oben. Die Legende besagt auch, dass er mittlerweile auf einer kleinen Insel in der Karibik sitzt und sich Cocktails servieren lässt. Ja, weil das war einfach der absolute Burner. Und ich soll euch aber sagen, wir hatten zu Hause auch Eierpikser. Und zwar genau so einen, auch in Orange. Den hatten wir wirklich. Ich kenne das Ding. Das ist absoluter Hammer. So, okay. Jetzt, also über 50 Jahre später, gibt es einen Wikipedia-Blog. Man kann die Dinger bei Amazon in den verschiedensten Ausführungen bestellen und kaufen. Ja? Super Teile, kosten auch gar nicht viel. 3,99 €, Hammer. Früher waren die teurer. Ja? Aber die Frage, die sich jetzt wirklich stellt, ist, bringen die eigentlich wirklich was? Ist das jetzt nur ein Mythos? Oder ist es tatsächlich wissenschaftlicher Fakt, dass das Anstechen der Eier hilft? Wenn er auf die Idee gekommen wäre, eine Maschine zu bauen, die mit Magneten erst einmal spiralförmig im Uhrzeigerum herum um die Eier rotiert, bevor sie in das kochende Wasser geworfen werden, damit sie nicht kaputt gehen, dann wäre seine Firma jetzt wahrscheinlich bankrott, weil das hätte ihm kein Schwein geglaubt. Ja, so hätten alle gesagt, so, sieht gut aus in der Küche, macht was her, aber nee. Kaufen wir nicht. Das Anpieksen von Eiern, dass da ein Loch drin ist, so als Druckausgleich, das klingt aber total logisch und deswegen haben die Leute das geglaubt und gekauft. Und wir neigen dazu, Informationen ungefragt zu glauben, wenn sie uns logisch oder plausibel klingt. Dann sagen wir, jo, passt, kaufe ich. Ja, so, okay. Der Confirmation Bias oder auch Bestätigungsfehler ist eine kognitive Verzerrung, so nennen die Psychologen das. Ja? Und die besagt, dass man Informationen schneller akzeptiert, wenn sie das eigene Weltbild bestätigen. Ja? Dann hinterfragt man sie auch gar nicht. Ich habe ein Beispiel. Vor diversen Jahren habe ich mal einen Vortrag von einem Psychologen gehört, der hat untersucht, wie sich das Fernsehen auf das Verhalten und so auswirkt. Ja? Und er hat eine Grafik aufgemalt, ja, so eine schöne XY-Grafik, ja, in der war eindeutig zu sehen, Dauer des Aufenthalts vorm Fernseher, also Fernsehdauer, ja, wie lange die Kinder Fernsehen gucken, und die Gewaltbereitschaft. Und da war eine deutlich positive Korrelation zu sehen. Je länger die Kinder vorm Fernseher sitzen, desto gewaltbereiter sind sie. So. Ja. Aber der Welt sagte, ja, klar, logisch, passt. Passt genau in mein Weltbild, easy, alles cool. Und ich mit ein paar Freunden saßen so da und meinten so, naja, warte mal. Es kann ja auch sein, dass da ein ganz anderer Faktor dahinter steckt. Ich meine, überleg mal, vielleicht steckt da ein Grund dahinter, der beides beeinflusst. Zum Beispiel das Elternhaus. Kann es nicht vielleicht sein, dass es Elternhäuser gibt, in denen die Eltern, wie soll ich das beschreiben, politisch korrekt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ja? So, und deswegen ganz froh sind, wenn die Kinder lange vorm Fernseher sind, ja? Und dass diese Eltern, die dann auch so mit ihren Kindern umgehen, vielleicht eher eine Gewaltbereit, also ihr versteht das Problem? Ja? So, es steckt was völlig anderes dahinter. Aber die Information passt. Die passt ins Weltbild. Wir glauben die. Wir möchten die glauben. Deswegen wird es einfach angenommen. Das ist der Confirmation Bias. Ja? So, und vielleicht wusste unser Plastikfabrikant darum und meinte, das muss plausibel klingen. Ja? Ich kann da keine Magneten um das Ei zirkulieren lassen. Das bringt nichts. Das muss plausibel klingen. Ja? Obwohl das Eier anpieksen gar nichts bringt. Ja? Die Sendung mit der Maus hat auf die Frage, ob das mit dem Eier anpieksen was bringt, 3000 Eier gekocht. Ja? Die Hälfte davon angepikst, die andere Hälfte nicht angepikst. Und das Verhältnis der kaputten Eier waren 10% zu 12%. Das ist überhaupt nicht signifikant. Das ist kein Unterschied. So, das heißt, da war gezeigt, ja, bringt nichts. Auch andere Leute haben sich damit beschäftigt. Ich habe sogar mal irgendwo was gelesen, dass ein Physiker sich damit beschäftigt hat, tatsächlich den Druckunterschied im Ei zu berechnen und sowas. So. Man kann damit Masterarbeiten oder Doktorarbeiten füllen. Das kann man alles machen. Ja. Es gibt unglaublich viele Leute, die trotzdem ihre Eier anpieksen. Wer von euch sticht die Eier morgens an beim Kochen?
Nehmen auch
nicht mal Essig. Okay. Ja, es gibt auch in meinem Bekanntenkreis ein paar Leute, die das nicht mehr machen. Vielleicht aus dem Grund, um mir zu beweisen, dass die Eier dann häufiger kaputt gehen und jetzt ein bisschen überrascht sind, dass sie das nicht tun. Und es gibt die eine Freundin, die sagt, wenn ich die Eier anpiekse, gehen sie nie kaputt. Wenn mein Mann die Eier anspricht, gehen sie immer kaputt. Ich glaube, das ist aber ein anderer Effekt. Das hat damit irgendwie jetzt nichts zu tun. Apropos zu tun, die Frage stellt sich, was zur Hölle hat das jetzt mit meiner Barometerverschwörung zu tun? Okay. In meiner Jugend, da hing so ein Barometer in fast jedem Haushalt. Jeder hatte so ein Barometer zu Hause. Wenn ich heutzutage Jugendliche frage, hey, sag mal, weißt du eigentlich, was ein Barometer ist? Dann gucken die mich komisch an und wissen irgendwie nicht so richtig, was ein Barometer ist. Ja. So, deswegen nur kurz, um euch abzuholen, erkläre ich ganz kurz, was ein Barometer ist. Ein Barometer misst den Luftdruck. Und was ist Luftdruck? Na, Luftdruck ist ungefähr sowas wie eine Billardkugel. Ja, kann man so ganz gut vergleichen. So eine Billardkugel hat Gewicht, deswegen fällt sie runter. Oder praktisch ausgedrückt, deswegen bleibt sie auf dem Billardtisch liegen. Das ist sehr, sehr praktisch und hilfreich. Okay? So, Luft hat auch ein Gewicht und fällt auch runter. Ja, das tut sie tatsächlich. Wir nehmen das nicht wahr, wir merken das nicht, aber das tut sie. Sie fällt runter. So. Und ein Barometer, übrigens kommt Barometer aus dem griechischen Baros für Gewicht und Schwere und Metron für Maß und Messung. Das heißt, rein theoretisch könnte ich auch so ein Barometer nehmen, um Billardkugeln zu messen. Aber nee, ein Barometer wird eigentlich so bezeichnet, etwas, was das Gewicht der Luft misst. Um uns herum. Und diese Luft, die drückt die ganze Zeit auf uns. Wie als wenn wir unter einem Haufen Billardkugeln liegen würden. Was irgendwie wehtun würde, glaube ich. Ja. Okay. So, wie sieht ein Barometer aus? Ich habe da ein sehr schönes Beispiel. Das ist ein Barometer, das gehört einem Freund von mir. Das hängt in seiner Ferienwohnung. Das ist über 80 Jahre alt, vielleicht auch schon 90, keine Ahnung. Und da sehen wir hier oben die Einheit, MB. MB steht für Millibar. Ja. Millibar ist ein Tausendstel Bar. Heutzutage wird Millibar für die Einheit als barometrischen Luftdruck nicht mehr verwendet. Da reden wir von Hektopascal. Aber das macht doch überhaupt nichts, weil ein Hektopascal ist ein Millibar, beides gleich, kann man also gleich verwenden. Brauchen wir nichts umzurechnen. Das ist nicht so wie Meter und Inch, also metrisch oder, ne? So, das ist sehr, sehr praktisch. Ja. Und nur um euch so eine Idee von der Größenordnung zu geben. 1000 Millibar, also hier, sind ein Bar. Und wenn ihr euch euer Fahrrad aufpumpt, Fahrradreifen, den pumpt ihr mit einem Überdruck von 2 bis 3 Bar auf. Und um uns herum wirken die ganze Zeit ständig 1 bar Luftdruck. Das ist, wenn man sich das so vorstellt, was in so einem Fahrradreifen passiert, doch irgendwie schon ganz schön viel, oder? Ja. Okay, der Luftdruck nimmt mit der Höhe ab. Ja? Auf Meereshöhe haben wir einen Standardluftdruck von 1013. München hat nur noch 952 Hektopascal. Und in so einer Berghütte, die 2500 Meter hoch ist, hat man nur noch 750 Hektopascal. Das nimmt also ganz schön ab. Okay, so. In dem Nachbarort von unserem Plastikfabrikanten, ja, da gab es auch einen Barometerhersteller. Der hieß Baro und Meter Messgeräte GmbH. Ja, war ziemlich erfolgreich, aber auch er hatte eins gemeinsam, nicht nur das Aussehen von dem, weil die befreundet waren, hatten die das gleiche Fabrikgebäude so in der Nähe, so ähnlich gebaut, auch sein Umsatz ging massiv in den Keller. Keiner kaufte mehr Barometer. Und er hat seinen Kumpel angerufen, den Plastikhersteller, der ja mittlerweile zu Reichtum gekommen ist, und meinte, hey, pass auf, ich muss was machen. Ich gehe bankrott, was soll ich machen? Und sagte der Plastikhersteller, du musst deinen Geräten einen nützlichen Mehrwert verpacken. Daraufhin der Barometerhersteller, hey, es sind Barometer. Daraufhin der andere, ja, aber das braucht keiner, das kauft keiner, braucht keiner zu Hause, was soll das? Sie brauchen irgendwas, was sie zu Hause brauchen. Ja, dann haben sie so 2 Flaschen Wein geleert und irgendwann kam sie dann auf die Idee, Wettervorhersage. Das kann das Ding nicht. Ist egal. Die Leute müssen es nur glauben. Wenn sie es glauben, kaufen sie es. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Ja, so. Ja, was soll ich machen? Schreib einfach drauf, schlecht, veränderlich und schön. Nee, warte, schreib Regen, veränderlich und schön. Das glauben die Leute. Ja, und wohin? Naja, schreib Regen nach links. Weißt du, wenn Luftdruck niedrig ist, niedrig klingt nach Regen schlecht und sowas, schön hoch und sowas so. Ja, hat er gemacht. Und so ist das Barometer als Wetteranzeige entstanden. Ja? Und nicht nur das war es entstanden, sondern auch der Umsatz von seiner Firma. Der ist Rocket Science-mäßig gestiegen und auch er konnte sich die Nachbarinsel in der Karibik kaufen und die beiden trinken jetzt irgendwie alle ganz schön Cocktails zusammen. So, heute, wieder die 50 Jahre später, kann man die Dinger immer noch kaufen. Bei Amazon werden sie als Wetterstation analog, ne? Ist ja klar, ja? Angepriesen. Ja. Ja, in verschiedenen Formen und sowas, so in verschiedenen Preisklassen. Man kann auch über 500 Euro für Messingpolierte ausgeben. Sehen richtig toll aus. Ganz, ganz toll. Ja. So, die Frage ist nur, Mythos oder wissenschaftlicher Fakt? Kann das Ding jetzt tatsächlich das Wetter vorhersagen? Oder hat sich das der Fabrikant mit seinem Kumpel ausgedacht, um seinen Umsatz zu steigern? Wie können wir das rausfinden? Ja, ganz einfach. Wir kaufen uns ein Barometer, hängen es in die Wand. Und wenn es draußen regnet, gucken wir aufs Barometer und dann sehen wir, oh geil, guck mal, ist doch niedrig. Also stimmt's. Ja, oder? Nicht ganz. Da muss man aufpassen. Wenn wir das machen, dann neigen wir dazu, in den sogenannten Expectation Bias reinzufliegen. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Wenn die eigene Erfahrung die Art beeinflusst, wie wir Informationen wahrnehmen, dann ist unsere Wahrnehmung von dem Ergebnis oder von dem Zustand massiv beeinflusst. Ich bringe euch ein Beispiel, und zwar vom Eierpixer. Der Eierpixer ist ein sehr gutes Beispiel dazu. Okay? So, du hast einen Eierpixer zu Hause, du pickst die Eier an, wunderbar, Ei bleibt heil, dann sagst du, guck, siehst du, ja? Hätte ich es nicht angepickt, wäre es kaputt gegangen. Positive Verstärkung. Ich sage, ja, geil. Meine Erwartungshaltung ist ja auch, dass der Eierpixer was bringt. So, jetzt koche ich ein Ei, was ich angepixt habe und das Ding geht kaputt. Dann sage ich, naja, ich habe es ja auch irgendwie reingeworfen, das ist beim Reinwerfen da, ist mit den anderen Eiern zusammengedenkt, war ein altes Ei, kann ja mal passieren. Ich bestätige mich positiv, weil meine Erwartungshaltung so ist, dass der Eierpixer was bringt. Das Gleiche kann mir mit dem Barometer passieren. Wenn ich sage, oh, es regnet, ich guck mal auf Barometer, ja, guck mal hier, zeigt niedrig an, ist völlig klar. So. Wenn die Sonne scheint und ich gucke drauf, ich sage, ja, guck mal, ist hoch, passt. So, jetzt regnet das so ein bisschen, es nieselt so ein bisschen, ja, so, ich gucke drauf und das Ding zeigt irgendwie gar nicht niedrig an, sondern normal oder hoch. Dann kann ich sagen, naja, es hört ja auch gleich auf zu regnen, es passt schon. So ungefähr passt das schon so ungefähr. Ich kann mich auch negativ verstärken. Wenn meine Erwartungshaltung ist, dass das Barometer nichts bringt, dann gucke ich raus, es regnet, ich gucke das Barometer, ja, guckst du, nix, voll der Scheiß. Ja? Bringt gar nichts, so ein Barometer, taugt nichts. Also brauchen wir Daten. Wir müssen Daten sammeln und sie auswerten. Das ist die einzige Art und Weise, wie wir zu soliden Informationen kommen. Alles andere ist Spekulation. Ja. Für ein Projekt, welches ich mal gemacht habe, da ging es darum, um zu schauen, ob Dunstabzugshauben in der Küche eventuell Höhenkrankheit auslösen können. Ich meine, ja, man muss über, hey, so eine Dunstabzughäuser, die erzeugt ja Unterdruck. Und dann bist du in der Küche und Höhen, also kannst du, habe ich über 35 Tage lang mal den Luftdruckverlauf gemessen. Ja? So, man sieht hier ganz schön, so, ich habe hier so Laserpointer, ganz geil. Ja, so Schwankungen und hier ist es mal hoch, hier ist es mal niedrig und hier ist der Mittelwert, der ist, nee, das kann nicht sein. Guck mal hier. Das sind diese Amazon-Barometer. Guck mal, was der an Mittelwert anzeigt, ja? Wo hier Mittelwert ist. Ja, das sind 1015 Hektopascal. Und was habe ich in Tübingen gemessen als Mittelwert? Irgendwie 970. Das würde ja bedeuten, dass es in Tübingen nur regnet. Die ganze Zeit. Ich meine, okay, wenn wir jetzt gerade rausgucken, stimmt das sogar. Aber das kann ja gar nicht sein. Das ist doch alles Unfug. Ja? Ich meine, hallo, ich sag euch, wir sind hier in einer ganz, ganz großen Sache auf der Spur. Das kann alles nicht stimmen. Wir sind hier einem Irrglauben auf der, es ist, also Leute, ganz großes Kino. Ja. Ich habe ja vorhin erzählt, dass der Luftdruck mit der Höhe abnimmt, ja? Okay. So, wenn wir uns hier mal angucken, Tübingen liegt auf 335 Meter. Jetzt kann man das nur in eine Formel reinpacken und so, bla, bla, bla. Dann sehen wir, Meereshöhe sind 1013 Hektopascal im Mittel. Tübingen hat weniger. So, und wenn ihr jetzt auf den Rossberg geht, auf der Schwäbischen Alb, kennt ihr den? Tolles Ausflugsziel, müsst ihr hin. Ja, so. Da gibt es ein Wanderheim. Und wenn ihr da reingeht, hängt da ein Barometer. Und wisst ihr, was das Ding anzeigt? Ich sag's euch, 1015 Millibar im Mittel. Jetzt guckt euch das mal an, wo der Rossberg ist, der ist da unten. Also, hallo, wie soll das gehen? Das ist doch alles Verarsche. Ich sag euch, das hat der Typ von seinem Barometerherstellerfirma so gemacht, dass er nur ein Barometer herstellen muss. Für alle. Ja? Damit reduziert er seine Fabrikationskosten, er maximiert seinen Gewinn. Alter, das ist doch hier ganz klar, oder? Das ist der Beweis. Das ist der Beweis dafür, dass es alles eine Verschwörung ist. Glaubt ihr das? Ja, nicken. Nein, natürlich nicht. Die Meteorologen haben sich geeinigt, dass sie den Luftdruck auf Meeresspiegel als mittleren Wert überall machen, sodass die Werte auch vergleichbar sind. Stellt euch mal eine Wettervorhersage im Fernsehen vor, die für jedes Dorf den erwarteten Luftdruck angeben. Ja, da werden die ja nie fertig. Deswegen haben wir das auf Meereshöhe bezogen einheitlich gemacht. Aber jetzt unabhängig davon, ob jetzt angepasst oder nicht angepasst, das Barometer besagt plus minus 25 Hektopascal für Regen und Sonne. Ja? So, ich habe das hier mal eingezeichnet in meine Grafik und tatsächlich sehen wir, hey, das ist cool, das passt hier. Ja? So, hier hoch, hier niedrig und das passt ziemlich gut mit den Werten auf dem Barometer überein. Jetzt habe ich leider, als ich die Messung gemacht habe, vergessen, das Wetter aufzuschreiben. Jede Minute. Ich meine, das sind Messwerte von jeder Minute. Hätte ich machen sollen. Dann wäre ich zwar wieder als komischer Kauz abgestempelt worden, aber ich glaube, das werde ich eh. Also das nützt mir jetzt nichts. Ich sehe nur, dass wir schon solche Schwankungen haben, wie sie auf dem Barometer sind, aber nützen tun mir sie jetzt für die Wetteraussage nichts. Aber ich habe mal auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet. Ja, genau, so hier, so ein Kutter. Ne? So. Und da ist schon super, da kann man fast mit einem normalen Haushaltsbarometer, ja, was man ja immer dabei hat, den Unterschied zwischen Meereshöhe und dem obersten Deck messen, weil das sind 50 Meter. Alter, was für ein Kahn, hey, ich sag euch, Katastrophe. Ja, so. Und natürlich hatte ich mein Luftdruckmessgerät dabei, habe ich ja immer. Ne? Klar, habt ihr nicht? Habt ihr, oder? Na ja, okay. Hatte ich dabei und das lief. Ja? Übrigens, das Ding ist so genau, kein Witz jetzt, das kann den Unterschied von 20 Zentimetern messen. Den Luftdruckunterschied von hier nach da. Hammer, oder? Technisch möglich. Ja? Brutal. So, ich habe das Ding angeschaltet abends, als ich ins Bett ging. Und am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin, hatte ich auf einmal gesehen, dass der Luftdruck um 12 Hektopascal gefallen war. Rapide. Innerhalb von 8 Stunden. Ja? So, und wir sehen hier 10,13, 10,40, das ist Normalwert bei Meereshöhe und das hier wäre ja auf unserem Barometer schön. Tatsächlich war das Wetter auch schön, als ich ins Bett gegangen bin. Dann bin ich also raus und geguckt, stürmisch, wolkig und kälter geworden. Also kann man doch sagen, hey, geil, es stimmt. Fallender Luftdruck, niedriger Luftdruck, hier Barometer zeigt an, schlecht Wetter, es tut, oder? Ja, nicht ganz. Wir müssen aufpassen. Da kommt wieder der Expectation Bias. Ja, ein Messwert und ich sage hier, guck, siehst du, passt. Barometer funktioniert. Das ist falsch. Das wäre ungefähr so, wenn ich sagen würde, ja, guck mal hier, so ein Eierpixer funktioniert. Ich habe ein Ei angepixelt, ich habe reingemacht, heil geblieben, super. Nee, 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 ich brauche schon mehr. Ich brauche mehr Daten. Und wie kommt man an mehr Daten? Im Internet. Praktischerweise hat der Deutsche Wetterdienst, ja, ein Open Data Portal. Und da kann man Daten runterladen. Richtig, richtig viele Daten. Von unglaublich vielen Wetterstationen als Zeitreihe von 1949 beginnend bis jetzt. Das sind richtig viele Daten. Exemplarisch habe ich mir 4 verschiedene Wetterstationen heruntergeladen und habe dann angefangen, die Daten aufzuarbeiten und mal anzuschauen. Das ist auch, wenn man so mit Daten arbeitet, vor allem mit vielen Daten, und wenn man die Daten erstmal importieren muss von irgendwelchen FTP-Portalen, die auch noch in unterschiedlichen Formaten abgespeichert sind, mit unterschiedlichen Zeitstempeln und ein paar Daten auch noch fehlen, also das, womit man die ganze Zeit zu tun hat, wenn man mit Daten arbeitet, ist es immer ratsam, sich die Daten erstmal anzuschauen. So, und hier sieht man etwas, was ich auch erwartet hatte. Nämlich für eine Messstation, das war in diesem Ort Bremerhaven, ja, über die Zeit von 25 Jahren hinweg der Temperaturverlauf. Was hätte ich erwartet? Dass im Sommer die Temperatur höher ist als im Winter. Und was sehen wir hier? Sommer, Winter. Also hier ist so ein Jahreswechsel, ne? Genau hier. Und da ist die Temperatur niedriger als dann hier im Sommer. Das passt, oder? Habe ich die Daten also richtig importiert, kann ich damit arbeiten. Alles gut, alles dufte. Die Daten haben auch einen Wert beinhaltet, der die Sonnenscheindauer abbildet. Also wie lange, wie hat innerhalb der einen Stunde, also es gibt einen Messpunkt für jede Stunde von 25 Jahren, jede Stunde einen Messpunkt. Wie lange die Sonne geschienen hat. Und die Daten sehen so aus. Ja, irgendwie ein bisschen doof, ne? Also die Einheit ist klar, ja. 0 für die Sonne hat überhaupt nicht geschienen. Und 60 für innerhalb dieser Stunde hat die Sonne 60 Minuten geschienen. Also sie war die ganze Zeit an. Sichtbar. Sorry. Okay. So, jetzt sind das ja 25 Jahre. Alle auf einem, da sieht man nicht viel. Deswegen zoomen wir mal rein und gucken uns mal hier 2 Jahre an. Das sieht immer noch irgendwie ziemlich chaotisch aus. Gucken wir uns mal ein Jahr an. Okay, zoomen wir mal noch ein bisschen rein. Und jetzt gucken wir hier mal einen Bereich an, in dem wir wirklich einzelne Tage sehen. Das könnt ihr hier unten an der Einheit sehen. Und jetzt sehen wir hier zum Beispiel, das war ein Tag, da hat eigentlich fast die ganze Zeit die Sonne geschienen. Und hier war ein Tag, da war irgendwie, ja, ein trüber Tag. Okay? So, und das wäre ja unsere Erwartungshaltung, ja, dass an einem solchen Tag der Luftdruck, was habe ich jetzt gemacht? Okay, falsche Taste. Dass hier an einem solchen Tag der Luftdruck höher ist, weil es ja sonnig ist, als an einem solchen Tag, da müsste er eigentlich niedrig sein. Also kann ich ja super mit den Daten arbeiten und sie auswerten. Ja? So, ist ja was. Ich habe noch mehr Daten, zum Beispiel die hier. Das ist die Niederschlagshöhe, also wie viel es geregnet hat, und zwar in Freiburg. Ja? Und hier auch nochmal in Garmisch-Partenkirchen. Und wenn ich die Daten so angucke, dann sehe ich da ein Muster. Seht ihr das auch? Und wenn ich Muster in Daten sehe, dann bin ich erstmal skeptisch. Weil so periodische Muster, die können auch durch eine falsche Auswertung passieren. Wenn sich auf einmal meine Zeitstempel verschieben, ja, sowas, das kann immer passieren. Deswegen, in solchen Momenten bin ich immer ganz skeptisch und überlege mir, kann das überhaupt sein? Und dann gucke ich mir die an und dann sieht man so, hier ist wieder Jahreswechsel, da regnet es wenig, dann mehr, dann wieder weniger, wieder mehr. Ja. Das sieht dann auch aus, dass es im Sommer mehr regnet als im Winter. Kann das sein? Also, so meine Wahrnehmung, ja, ich guck mal raus. Okay. Also tatsächlich ist es so, dass im Sommer es zu mehr Starkregen kommt als im Winter. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz die Einheit angucken. Wir haben hier die Niederschlagshöhe innerhalb von einer Stunde. Das ist nicht die Anzeige, wie viel es an dem Tag geregnet hat, sondern wie viel es innerhalb von einer Stunde geregnet hat. Es kann sein, dass es hier im Winter mehr regnet, ja, über die Dauer hinweg und deswegen insgesamt über den Tag hinweg viel mehr Wasser vom Himmel runtergefallen ist als im Sommer. Aber im Sommer hat es so platzregenmäßig hier aber kurz richtig fette Schauer gegeben. Ja? So, das passt auch dazu, dass im Sommer die Luft wärmer ist und warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Deswegen kommt es zu einer erhöhten Wolkenbildung und zu mehr Gewitter und zu mehr hier so sinnflutartigen, ich guck mal raus, ja, passt, sinnflutartigen Regenbrüchen, Regenschauern, Wolkenbrüchen heißt es so. Okay? Also passt das mit den Daten. Aber wir wollten ja eigentlich den Luftdruck angucken. Der Luftdruck war natürlich in den Daten auch da. Hier ist er. Und wenn ich mir die Daten anschaue, dann sehe ich schon wieder so einen Effekt. Seht ihr den auch? Da ist schon wieder so eine Periodizität. Und die sieht doch irgendwie so aus, jetzt gucken wir hier, ist der Jahreswechsel, als ob im Winter der Luftdruck höher ist als im Sommer. Kann das sein? Okay, wir stellen die Daten mal anders dar. Weil es gibt ja noch eine Sache, die ist im Sommer anders als im Winter, nämlich die Temperatur, richtig? Im Sommer ist es warm, im Winter ist es kalt. Dann stellen wir doch mal ganz kurz einfach den Luftdruck gegenüber die Lufttemperatur. So, das sieht jetzt ein bisschen chaotisch aus. Klar, es sind 636.000 einzelne Datenpunkte, die da dargestellt sind. Ja. Wir haben hier unten die Lufttemperatur. Die ist im Winter hier hinten niedrig. Und alle Datenpunkte, die dem Winter zugeordnet sind, hier, sind blau dargestellt. Im Sommer ist die Temperatur hoch. Das passt auch. Sommer ist rot eingemalt, das passt. Und Frühling und Herbst, die spielen sich hier irgendwo so in der Mitte und rauschen da mal rein, das passt schon so ungefähr. Ja, so. Jetzt sehen wir aber noch eine Sache. Tatsächlich ist die Variabilität des Luftdrucks im Winter deutlich höher als im Sommer. So, und diese Linien, die ich hier eingezeichnet habe, ja, das sind diese Punkte auf dem Barometer, wo Sommer, Sonne und Regen ist. Und jetzt frage ich euch, wie zur Hölle soll denn das Barometer hier im Sommer, ja, wenn der Luftdruck nur so ein bisschen variiert, noch anzeigen, dass es regnet oder sonnig ist? Wie soll das da funktionieren? Ich sag euch, ja, wir werden hier, werden wir. Das ist alles, das hat ne? So. Ja, wie soll das denn jetzt gehen? Das kann doch gar nicht gehen. Also tatsächlich ist es so, der Luftdruck ist im Winter höher, weil die Luft kälter ist und damit eine höhere Dichte hat. Das ist auch gut so, weil sonst Heißluftballone nicht fahren könnten. Ja, Achtung, die fliegen nicht, die fahren. Können wir nachher darüber diskutieren, aber die fahren tatsächlich, die fliegen nicht. So. Die leben nämlich davon, dass warme Luft eine geringere Dichte hat und deswegen steigen die auf. So. Und im Sommer ist die Dichte geringer und wenn die Dichte geringer ist, dann sind das weniger Billardkugeln, die auf einen runterdrücken und deswegen ist der Luftdruck auch geringer. Ergibt also irgendwie völlig Sinn. Okay? Aber erst nochmal die Frage, wie soll denn jetzt das Barometer funktionieren? Aber okay, ich habe ja ganz, ganz viele Messdaten. Und diese Messdaten kann ich auswerten. Was habe ich auch gemacht? Da könnt ihr meine Frau fragen, wie viele Nächte ich damit verbracht habe. Unter anderem mit einem Kumpel zusammen, ich bin hingefahren, er meinte, ja komm, wir machen das gemeinsam. Ja. 5 Uhr nachts sind wir dann mal irgendwann ins Bett. Also das letzte Mal, dass ich bis 5 Uhr nachts irgendwie am Rechner gehackt habe, das war, als ich noch so, ne, jung war, ja, so. Ja, und rausgekommen ist irgendwie Chaos. Ganz viel Chaos. So richtig, es wollte nicht so richtig was für, ich, da war, also hier kann man sehen, so, ja, hier Wolkendeckung gegenüber der Sonnenscheindauer, ja, das ergibt schon irgendwie alles Sinn. Hier der Luftdruckverlauf über eine Zeit hinweg von 48 Stunden vor, irgendwie so, ja, boah. Hier war auch mal ein Versuch, aber das ist, nee. Ja. Erinnert ihr euch, dass ich am Anfang erzählt habe, dass ich euch auch was über Kaninchenbauten erzählen wollte? Erinnert ihr euch? Ja, hier ist einer. So, okay. Kaninchenbau oder beziehungsweise Rabbit Hole, das kommt aus dem Englischen. Und das kommt vor allem aus dem Buch Alice im Wunderland. Da fällt ja Alice in so einen Kaninchenbau rein und entdeckt eine völlig neue Welt. Ja? Und diese Metapher hat man übernommen. Wenn sich irgendwie auf einmal was ergibt, was auf einmal ausufert und irgendwie gar kein Ende nimmt. Und eins kann ich euch sagen, diese Daten und die Auswertung, das ist kein Kaninchenbau, das ist eine Kaninchensiedlung. Ja, das kann doch wohl nicht wahr sein. Dann habe ich mir überlegt, so, okay, gut, ich muss doch aus den Daten irgendwie sowas wie einen Wetterindikator ableiten können. Ihr müsst ja auch berechnen können, so. Wenn die Sonne scheint und wenig Wolken da sind und es nicht regnet, dann ist das Wetter schön. Und wenn es regnet und bewölkt ist, dann ist das Wetter schlecht. Das muss doch irgendwie gehen. Ja, dufte. Total blöd. Der Sonnenscheindauer ist ja nachts null, weil es da dunkel ist. Aber das Wetter verschlechtert sich ja nachts auch. Das heißt, das Barometer kümmert sich ja irgendwie eher weniger um die Sonne, also um die Tageszeit. Ja. Die Wolkendecke in den Messdaten wird nachts nicht erhoben, weil kann man nicht sehen, nö, steht nicht drin. Super, okay. Also steht man da und überlegt sich, oh Mann, was soll ich jetzt machen? Also alle Auswertungen, die sind irgendwie nicht so richtig gut geworden. Da habe ich überlegt, okay, gut, pass auf, jetzt machst du Folgendes. Du guckst dir einfach mal den Verlauf vom Luftdruck an. Ihr erinnert euch an meine Grafik da, ja, die ich für 35 Tage da gemessen habe. Die steigt ja mal an und dann fällt sie wieder ab. Jetzt habe ich folgende Vermutung. In dem Moment, wenn sie ansteigt und da oben dieses Hoch erwischt hat, ja, und dann wieder abfällt, das muss doch eine schöne Wetterzeit sein. Und wenn das runtergeht und unten so ein Minimum hat, wo es dann wieder ansteigt, da muss es doch brutal regnen, oder? So, ich meine, hallo, also wenn das Barometer schon jetzt nicht wirklich taugt, um solide Daten abzugeben, das muss es mindestens können, weil sonst ist es tatsächlich Humbug. Was habe ich gemacht? Ich bin 25 Jahre Zeitreihen durchgegangen und habe die Maxima und Minima ausrechnen lassen. Ja, dann hat mein Rechner eine ganze Weile gerechnet. So, und als Ergebnis hatte ich einmal einen Haufen an Messwerte. Hier sieht man das. Das ist ein sogenannter Boxplot übrigens. Weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt. Diese Linie hier in der Mitte, die besagt, dass da der Mittelwert ist. Okay, es ist der Median, aber das überspringen wir jetzt mal. Und dieser Kasten hier sagt, da waren viele Daten drin und diese sogenannten Schnurrbarthaare, Whiskers heißen die tatsächlich, die sagen, um wie weit die Daten da eigentlich verteilt waren. Das heißt, mein Algorithmus, der mir diese Minima gefunden hat in dem Luftdruckverlauf, der hat mir hier richtig schön viele Datenpunkte gegeben, die hier unten in dem unteren Bereich stattfinden. Und für die Maxima hat er auch ganz gut funktioniert. Das sieht alles ziemlich gut aus. So, und jetzt habe ich mir auf der anderen Seite die Niederschlagshöhe angeguckt. Und hier sieht man wenig Niederschlag, null und da ganz viel. Und jetzt ist meine Vermutung. Und ich glaube, da könnt ihr auch folgen. Weil wenn das Barometer funktioniert, dann sollte jetzt Folgendes passieren. Für den Moment, wenn wir einen Druckabfall haben, das ist also hier der Moment, dann sollte hier oben auch ganz viel Niederschlag sein. Korrekt? Könnt ihr mir folgen? Und wenn ich einen Druckanstieg habe, es also hier oben richtig schön wird, dann sollte hier wenig Niederschlag sein. Können wir uns darauf einigen? Also wenn ich das in den Daten finde, dann würde ich mal so sagen, ist das Barometer so ein bisschen rehabilitiert, oder? Und da sind die Daten. Okay, also das hier oben, das stimmt. Und hier haben wir so diesen Fall hier so, wie ich vorhin gesagt habe, naja, guck mal, es hört ja auch gleich wieder auf zu regnen. Passt schon. Na? So, okay. So, jetzt kann man natürlich sagen, Ja, Barometer, so richtig toll ist das nicht, was du da kannst. Und ich meine, ja, tatsächlich, ich meine so, naja, also so alleine nur der Luftdruck, der reicht auch nicht aus, um das Wetter vorherzusagen. Weil wenn das so wäre, wenn das Barometer der perfekte Wetteranzeiger wäre, ja, dann hätten wir keine Wetter-App auf dem Handy. Dann würde ich nur einen Blick aufs Barometer machen und würde sagen, alles klar, ich brauche keine Regenjacke heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit. Ja? So, was kann denn jetzt ein Barometer? Also ein Barometer kann, wenn es einen schnellen Druckabfall gibt, wenn man das auf dem Barometer sieht, dann kommt auch schlechtes Wetter. Das habe ich hier in den Daten ja auch eindeutig zeigen können. Das kann das Barometer. Wenn es einen schnellen Druckanstieg gibt, dann wird es auch wahrscheinlich ziemlich gut werden. Wie man hier sieht, nicht immer, aber schon ganz okay. So. Ich hatte euch ja erzählt, dass der Luftdruck mit der Höhe abnimmt. Weswegen es auch barometrische Höhenmesser gibt. Auch so Outdoor-Uhren. Ja? Die haben einen Barometer drin, eins von diesen Sensoren, der 25 cm messen kann. Ja? Um zu sagen, wie hoch bin ich in den Bergen. So eine Fitnessuhr, die hier zum Beispiel, ja? Die hat auch so ein Ding drin, um zu messen, wann ich Treppen hochgehe. Dann zeigt die mir an, so hey, du hast heute 20 Stockwerke gemacht. Super, weiter so. Ja, okay. Ja, kombiniert so mit Schritten und sowas, das könnt ihr ziemlich gut. So, und warum ist jetzt so ein barometrischer Höhenmesser in den Bergen gut? Stellt euch vor, ihr macht einen Ausflug, ihr übernachtet in einer Hütte, die 2400 Meter hoch ist. Und ihr legt euch ins Bett. Und ihr wacht am nächsten Morgen auf, guckt auf eure barometrische Höhenmesseruhr und die sagt, hey, hör mal zu, die Hütte ist jetzt 100 Meter höher. Dann wäre das von der Baumaßnahme nachts, ohne euch zu wecken, schon eine echte Leistung gewesen. Ja? Tatsächlich ist es aber so, dass der Luftdruck gefallen ist. Und zwar drastisch. Wenn der in einer Nacht so weit anfällt, dass ihr 50 bis 100 Meter höhere Hütte habt, dann solltet ihr keine lange Bergtour mehr planen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Denn dann ist ein Tiefdruckgebiet im Anmarsch und das kann eine richtige Front haben. Und dann ist es in den Bergen richtig doof. Das sollte man nicht machen. Deswegen sind die Teile wirklich nützlich. Ja? So, fassen wir mal kurz zusammen. Die Uhr sagt noch 5 Minuten, das kriege ich hin. Okay, Eierpikser. Bringe nichts, aber ihr glaubt. Ja? Wunderbar, super Sache. So. Okay, was haben wir hier? Eigentlich eine massenhaft akzeptierte Fehlinformation. Ja? Das klingt logisch. Aber naja, okay, kann man machen, man kann die Eier anpieksen, aber bringen tut's nicht. Es gibt sogar Leute, die sagen, dass das schädlich ist, weil dann nämlich durch das Loch Wasser in das Ei kommen kann und damit Keime. Und wenn man zum Beispiel sagt, so hey, ich koche mir jetzt ein paar hartgekochte Eier, damit ich sie nächste Woche mitnehmen kann in meinen Urlaub, dann sollte man die Eier vielleicht besser nicht anpieksen, damit keine Keime und kein Wasser rankommt. Auch diese Aussagen gibt es. Ja? Okay, so, Barometer. Also das Barometer ist natürlich viel, viel schwieriger zu interpretieren als so eine Wetter-App. Weil wir gesehen haben, im Sommer haben wir weniger Hub vom Barometer, da macht es weniger Ausschläge, im Winter macht es viel mehr Ausschläge. Ich brauche also, um mit so einem Barometer tatsächlich was anfangen zu können, schon viel Erfahrung und auch ein bisschen Wissen. Ja, so, okay. Es zeigt nicht wirklich das Wetter an. Also, ob es jetzt draußen regnet, da sollte ich nicht auf die Wand auf mein Barometer gucken, sondern vielleicht einfach aus dem Fenster. Das wäre etwas klüger. Ja, okay. Aber das Wetter kann, das Barometer kann extreme Wetterlagen und vor allem Wetterlagenänderungen anzeigen. Und da ist es sehr, sehr gut. Ja, es kann einen nämlich auch vor Unwetter warnen. Tatsächlich, also, kennt ihr diesen Spruch so, das Wetter wird schlecht, die Schwalben fliegen tief? Warum? Warum fliegen die Schwalben tief? Richtig, ganz genau. Ganz genau. Insekten. Ja? Insekten können bei niedrigem Luftdruck nicht mehr so hoch fliegen. Die Schwalben wollen Insekten essen, deswegen müssen die Schwalben auch sich irgendwie da aufhalten, wo viele Insekten sind, nämlich tiefer. Also würde ich mal sagen, passt das schon so ein bisschen mit dem Barometer, oder? Okay, so. Wenn man jetzt aber wirklich wissen will, wie das Wetter gerade ist, dann ist so ein Wetterstein definitiv die beste Methode, um das Wetter anzuzeigen. Ja? Ist klar, oder? Denn wenn der nass ist, dann regnet es. Ja? Und wenn der weg ist, dann ist er geklaut. Das ist auch völlig klar. Ja? So, damit bin ich jetzt eigentlich am Ende meines Vortrages. Ich habe noch genau 2,5 Minuten, so ein bisschen. Okay, wunderbar. Ich habe euch viel erzählt über Informationen, über Fehlinformationen, wo man sich irren kann und wie man sich irren kann. Ja? So in solchen Dingen. Aber eine Sache habe ich noch. Die hier. Kennt ihr den? Ja? Okay? Ja, ich meine, Alter, guckt doch die Jugend von heute an, ja? Da ist man ja froh, wenn sie auf der richtigen Seite vom Auto einsteigen. Kann man so sagen, oder? Ja? Okay? So. Und jetzt die große Frage. Glaubt ihr das? Also ich war da erstmal so ein bisschen skeptisch. Und zwar aus folgendem Grund. Ich besitze nun mal alte Autos. Ja, das ist eine jüngere Version von mir. Okay, sorry. Ja, und das ist auch ein Auto, was jetzt mittlerweile über 50 Jahre alt ist. Okay. Also habe ich das Ding gesehen. Ich bin in den Keller runter und habe mir erstmal so ein paar Bedienungsanleitungen, die ich immer noch habe, weil ich meinen Keller irgendwie nie aufräume, gefunden, habe nachgeguckt. Und soll ich noch was sagen? In der Bedienungsanleitung von dem Auto steht nicht drin, wie man das Ventilspiel einstellt. Das steht da nicht drin. Dafür gibt es Reparaturanleitungen. Da stand alles drin, wie man die Vorderachse wechselt, wie man alles macht. Aber nicht in der Bedienungsanleitung. Das gehörte da nie rein. Es gab immer eine Reparaturanleitung. Auch heute noch muss man die extra kaufen für Autos und dann kann man sein Auto selber reparieren. Meistens sind das zum Downloaden irgendwelche Softwarepakete. Aber das ist ein anderes Thema. Aber wisst ihr, was in der 50 Jahre alten Bedienungsanleitung von meinem Auto drin stand? Dass Patasierohr giftig ist. Ja? Und jetzt kommt da so ein Ding. Aber das klingt logisch. Das passt in unser Weltbild der heutigen Jugend. Sorry. Nicht persönlich nehmen, ne? Okay. Deswegen glauben wir sowas. Einfach ungesehen. Und aktuell, wenn ihr euch mal umschaut, sind wir damit voll. Wir sind voll mit solcher Fehlinformation. Und deswegen bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und ich sage, bleibt skeptisch. Und jetzt stelle ich euch hier alle möglichen Fragen zu Barometern, Eierpiksern oder alten Autos zur Verfügung.
Aber ein bisschen das Problem, dass die 45 Minuten einschließlich Diskussion, wie lange war, will ich jetzt aber nicht abwürgen, ein paar Fragen haben wir schon bezahlt.
Zum Barometer fällt mir ein, wir haben da immer so geklopft und dann hat man, glaube ich...
Sehr guter Punkt. Die Frage war gerade, oder die Aussage hier, auf Barometer hat man immer geklopft, um zu gucken. So, warum klopft man auf Barometer? Naja, ganz einfach, das sind ja mechanische, analoge Teile mit einem Zeiger, ja, der sich bei Luftdruckänderung mechanisch ändert. Und ich möchte jetzt nicht unbedingt wissen, wie der Luftdruck jetzt gerade ist, sondern wie die Tendenz ist, in welche Richtung er sich verändert. Deswegen klopfte man dagegen und dann sind die zum Beispiel nach unten oder nach oben gegangen. Und geile Fun-Story. Auf dem Gimpelhaus im Tannheimer Tal, da bin ich ziemlich oft, da haben die mittlerweile ein digitales Barometer. Das zeigt das so digital an. Und da hörten wir zu mir so, ey, du glaubst gar nicht, wie oft die Leute immer noch dagegen klopfen.
Wetterfühligkeit wird ja oft auch im Luftdruck identifiziert, aber wenn ich also die Daten richtig interpretiere, dann müsste das ja bedeuten, dass ich auch wetterfühlig dadurch werde, dass ich jetzt zum Beispiel hier den 6. Stock hochsteige.
Ja, genau.
Nicht widerlegt, aber da ist man von weg von dieser Luft.
Ich wiederhole das ganz kurz, weil sonst ist es nicht auf dem Mikrofon. Wetterfühligkeit wurde als Luftdruckänderung und hätte dann ja eigentlich auch noch merkbar sein können, wenn man vom Keller in das 6. Stockwerk hochgeht oder so etwas. So, ihr kennt das bestimmt im Fahrstuhl in so Hochhäusern, dass man Druck auf den Ohren bekommt. Ja? So, da müsste man ja auf einmal auch sagen, es wird so schlechtes Wetter. Ich würde mal sagen, Wetterfühligkeit ist multifaktoriell. Da haben wir Luftdruckänderungen, da haben wir Temperatur, da haben wir Luftfeuchtigkeit, ja, solche Dinge. Der Blick auf die Wetter-App, das sind so alles Themen, die das beeinflussen. Ja.
Ich habe noch eine spezielle Frage. Also ich habe in Darmstadt studiert und da war im physikalischen Praktikum eine Aufgabe. Du bekommst ein Barometer in die Hand und da ist der Kirchturm vor dir. Du sollst rausfinden, wie groß der Kirchturm ist.
Ja.
Es gab so drei hauptsächlich genannte Lösungen. Sind die dir bewusst?
Ja, also ich wiederhole das mal fürs Mikrofon, ne? So hier. Er hat in Darmstadt studiert und da gab es im Studium so die Frage, okay, da ist ein Kirchturm und du sollst sagen, wie hoch der Kirchturm ist und hier hast du ein Barometer. Diese Geschichte wird auch einem Physiker zugeschrieben, der das in dem in einer Klausur oder beziehungsweise in einer mündlichen Prüfung gefragt wurde. Und er saß da und überlegte und überlegte und überlegte. Und der Prüfer meinte, hey, Sie müssen jetzt irgendwie zu einem Ergebnis kommen. Und er sagte dann so, ja, aber ich kann mich nicht entscheiden. Und er meinte, wieso können Sie sich entscheiden? Naja, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich kann oben hochgehen, ich kann das Barometer fallen lassen, ich messe die Zeit, bis es unten aufschlägt, kann ich aus der Gleichung, zack, hier die Höhe messen. Wunderbar. Ich kann die Länge des Barometers nehmen, das kann ich ausmessen, dann kann ich den Schatten zu einer bestimmten Uhrzeit messen und kann dann darüber triangulieren, wie hoch der Kirchturm ist. Ich kann, und das ist meine Lieblingsantwort, das Barometer nehmen, beim Hausmeister klingeln und sagen, hier, ich schenke Ihnen ein Barometer, wenn Sie mir sagen, wie hoch der Kirchturm ist. So, aber tatsächlich wollen Sie natürlich, und das hat der Physiker zu dem Professor, zu dem Prüfer gesagt, wollen Sie, aber das wäre ja viel zu einfach, mich darauf bringen, dass ich sage, dass der Luftdruck da oben geringer ist als unten, aber die Antwort wäre ja viel zu einfach gewesen. Gut, dann bedanke ich mich, dass ihr da wart. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.